SRF 1.
Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Nach dem Nein zum Gripen satteln die Bürgerlichen um auf den FA-18. Und im Tagesgespräch fragen wir den Oberst- und Militärhistoriker, wie historisch war der Entscheid gestern? In Serbien, Bosnien und Kroatien steigt die Opferzahl wegen dem Hochwasser.
Teško je. Čamce smo vozili. Ljudi se dave. Grebe tražu pomoć.
Die Lage sei schwierig. Leute seien am Ertrinken, sagt dieser Retter. Rückenwind für die Windenergie in Neuenburg. In den Westschweizer Kanton kommen doppelt so viele Windräder, wie zurzeit im ganzen Rest der Schweiz stehen. Im Studio sind Ivana Pribakovic und Pascal Schmitz mit den Nachrichten.
Der Bundesrat hat die Sanktionsliste im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise ergänzt. Weitere 13 Russen und prorussische Ukrainer dürften nun keine neuen Geschäfte mit Schweizer Banken machen, teilte das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO mit. Bereits bestehende Geschäftsbeziehungen müssen deklariert werden. Damit soll laut SECO verhindert werden, dass Sanktionen der EU umgangen werden können. Bei den Betroffenen handelt es sich um dieselben Personen, die zuvor von der EU mit Sanktionen belegt worden waren. Auch zwei Unternehmen werden sanktioniert. Die russischen Truppen sollen die Grenzregion zur Ukraine verlassen und in ihre Kasernen zurückkehren. Das hat Russlands Präsident Wladimir Putin befohlen, wie die Nachrichtenagentur Interfax meldete. Die NATO geht davon aus, dass Russland in dem Gebiet rund 40.000 Soldaten stationiert hat. Das Verteidigungsbündnis erklärte nach Putins Ankündigung, Satellitenaufnahmen würden zeigen, dass es keine Anzeichen für einen Rückzug russischer Soldaten gäbe. Putin hatte bereits Anfang Mai erklärt, einen Teil dieser Truppen zurückgezogen zu haben. In den Überschwemmungsgebieten auf dem Balkan ist die Zahl der Toten auf mindestens 45 gestiegen. Inzwischen befürchten die Behörden in Bosnien-Herzegowina den Ausbruch von Seuchen. Wenn die Temperaturen steigen, könnte das Wasser von Tierkadavern verunreinigt werden, warnt das Gesundheitsministerium. Es gehe vor allem um Typhus und Hepatitis. Die Glückskette hat ein Spendenkonto «Überschwemmungen Europa» eingerichtet. Die Stiftung nimmt Spenden online und auf dem Postkonto 10-15.000-6 entgegen. Fast eine Woche nach dem Grubenunglück in der Türkei ist gegen 5 Mitarbeiter der Betreibergesellschaft Haftbefehl erlassen worden. Das berichten türkische Medien unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Dem Beschuldigten werde fahrlässige Tötung vorgeworfen. Gestern Sonntag hatte die Polizei 25 Verdächtige festgenommen, darunter auch Führungskräfte des Bergwerks in Soma. Beim Unglück vom letzten Dienstag waren 300 Bergleute ums Leben gekommen. In der nigerianischen Stadt Kano sind mindestens 15 Menschen bei einem Selbstmordanschlag getötet worden. Zahlreiche Menschen seien möglicherweise noch unter den Trümmern eingestürzter Gebäude begraben, sagten Augenzeugen. Das Attentat galt einem Quartier, das vor allem von Christen bewohnt ist. Die islamistische Terrororganisation Boko Haram hatte mit neuen Anschlägen gedroht, nachdem die Sicherheitskräfte ihre Suche nach über 200 entführten Schülerinnen intensiviert hatte. Die Terrorgruppe hat Kontakt zu nordafrikanischen Al-Qaida-Ablegern und kämpft seit Jahren für einen islamischen Staat. Vor dem UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag geht der Prozess gegen den ehemaligen serbischen General Ratko Mladic weiter. Die Verteidigung hat einen ehemaligen Armeeoffizier als ersten Zeugen aufgerufen. Laut Berichten von Nachrichtenagenturen soll er aussagen, nie von Mladic aufgefordert worden zu sein, auf Zivilisten zu zielen. Mladic werden Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen während des Bosnienkriegs 1995. Insbesondere wird ihm das Massaker von Srebrenica zur Last gelegt, bei dem insgesamt 8000 muslimische Männer ermordet wurden. Es war das schlimmste Massaker in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Drei europäische Rüstungskonzerne wollen zusammen eine Drohne entwickeln. Dies schreibt Airbus Defence and Space, die französische Dassault und die italienische Alenia Aermacchi in einer gemeinsamen Mitteilung. Die Rüstungskonzerne schlagen nun Gespräche mit den Verteidigungsministerien Deutschlands, Frankreichs und Italiens vor über die Anforderungen an die neue Drohne. Das unbemannte Flugzeug soll für mittlere Flughöhen und lange Flugdauer gebaut werden. Das Zwischenlager des Bundes für schwach radioaktive Abfälle im aargauischen Villigen stößt an seine Grenzen. Es ist zu 85% belegt und muss deshalb ausgebaut werden. Eine Sprecherin des Lagers bestätigte einen entsprechenden Bericht der NZZ am Sonntag. Geplant sei der Bau einer neuen Halle neben der bereits bestehenden, sagte sie. Die neuen Kapazitäten würden ausreichen, um die Verzögerungen beim geplanten Endlager zu überbrücken. Dieses wird nicht, wie ursprünglich geplant, 2035 den Betrieb aufnehmen, sondern erst um das Jahr 2050. Im Zwischenlager werden radioaktive Abfälle aus Medizin, Forschung und Industrie gelagert. Das Wetter. Am Nachmittag und Morgen scheint im Norden häufig die Sonne, heute mit ein paar Wolken. In der Westschweiz sind einzelne Gewitter möglich. Es gibt rund 25 Grad. In den Alpen weht mäßiger Föhn. Im Süden ist es teilweise sonnig bei 22 Grad, gelegentlich fällt Regen.
So geht es im Rendezvous weiter. Land unter. In Serbien und Bosnien steigt die Opferzahl stündlich. Das Schlimmste komme aber erst noch, sagt unser Korrespondent. Die beliebte Tessiner Regierungsrätin Laura Sadis geht wegen der vulgären Tessiner Politik und sie erntet damit Verständnis. Jetzt sei Schluss mit der Politik, dass der gewinne, wer am lautesten schreie. Swiss Life will auf das lukrative Geschäft mit Pensionskassen nicht verzichten. Und Serben-General Ratko Mladic verteidigt sich ab heute am Kriegsverbrechertribunal in Den Haag. Wir hören den ersten Zeugen. Zuerst aber zur Zukunft der Schweizer Luftwaffe ohne Gripen. Der Schweizer Luftwaffe wurden mit dem Nein zum Gripen die Flügel gestutzt. Nun folgt die Diskussion, welche Armee die Schweiz noch will und braucht. Ein Kurswechsel sei nicht angesagt, sagen heute bürgerliche Sicherheitspolitiker. Viel eher wollen sie bereits das nächste Kampfflugzeuggeschäft anpacken. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Die eine Schlacht ist geschlagen, die nächste wird aber bereits vorbereitet. Man müsse jetzt den Blick nach vorne richten, sagt BDP-Nationalrätin Ursula Haller.
Zeit vergeuden dürfen wir keine, weil der Tag X, wo es eben auch darum geht, über den Ersatz des FH-18 zu diskutieren, der ist nicht mehr in allzu weiter Ferne.
Zwischen 2025 und 2030 müssen die neuen Flugzeuge bereit sein, denn dann sind die 32 FH-18-Kampfjets nicht mehr einsatzfähig. Auch andere bürgerliche Sicherheitspolitiker haben ihren Fokus bereits darauf gerichtet. Nachdem das Gripengeschäft gescheitert ist, könne man in ein paar Jahren, wenn es um die Nachfolge des FH-18 gehe, auch eine höhere Stückzahl ins Auge fassen, findet Alex Kuprecht, SVP-Politiker und Präsident der Sicherheitspolitischen Kommission des Ständerates.
Ich kann mir vorstellen, dass wir dann eine leichte Erhöhung machen, sagen wir auf 44 Flugzeuge, das gäbe 4 Staffeln. Das wäre eine denkbare Lösung, dann hätten wir mindestens in der dritten Dimension die Sicherheit wieder leichter erhöhen können.
Etwa 6 bis 8 Milliarden Franken würde eine solche Anschaffung kosten, schätzt Alex Kuprecht. FDP-Nationalrätin Corinna Eichenberger will sich nicht auf eine Stückzahl festlegen. Aber auch sie betont, dass die Schweizer Luftwaffe, die bald nur noch über die 32 FH-18 verfügt, am Limit ihrer Möglichkeiten sei.
Wir müssen uns bewusst sein, dass in angespannten Lagen und wenn wir mehrere Großereignisse mit unbeschränkter Luftraumüberwachung haben, dass wir da wirklich an die oberste Grenze stoßen mit unseren FH-18.
Hier zeichnet sich bereits der nächste Streit mit der politischen Linken ab. Zwar haben die meisten ihrer Vertreter gestern betont, sie seien nicht generell gegen die Luftwaffe und könnten in ein paar Jahren bei der FH-18-Nachfolge Hand bieten. Doch bei der Frage, wie viele Flugzeuge beschafft werden müssten, dürfte es wieder Streit geben. bleibt noch der Vorschlag, die Schweiz müsse bei der Luftpolizei und bei der Radarüberwachung enger mit den Nachbarstaaten zusammenarbeiten, um auf effiziente Art und Weise Sicherheit zu gewinnen. Doch Alex Kuprecht meint, davon dürfe man sich nicht allzu viel erhoffen.
Es ist ja nicht so, dass wir mit den Nachbarn in Bezug auf Luft-, polizeidienstliche Radarinformationen nicht schon längst zusammenarbeiten. Aber in außerordentlichen Lagen werden diese Staaten nicht bereit sein, unsere Probleme zu lösen.
Über die Zukunft der Schweizer Luftwaffe wird also bereits wieder diskutiert. Und auch über die Armee generell. Zwei Zahlen stehen zur Disposition. Das Budget über 5 Milliarden Franken und die geplante Größe von 100'000 Armeeangehörigen. Die linken Abstimmungsgewinner finden, das Nein zum Gripen sei auch ein Zeichen für eine schlankere und billigere Armee. Doch die meisten bürgerlichen Sicherheitspolitiker, wie die freisinnige Corinna Eichenberger, wollen davon nichts wissen.
Der Abstimmungsentscheid von gestern hat diese Fragen nicht tangiert. Das Parlament hat hier klare Entscheide gefällt und die Eckwerte der Armee festgelegt.
Und Geld könne das freigewordene Geld könne die Armee auch für andere Projekte brauchen, zum Beispiel im Cyberbereich oder für die Ausrüstung. Fazit: Die gestrige Abstimmungsniederlage ist schmerzhaft für die Bürgerlichen. Aber die ganze Armeepolitik wollen sie deshalb nicht in Frage stellen.
Elmar Plotzer. Das Nein zum Gripen und was es historisch bedeutet, darüber sprechen wir im Tagesgespräch um eins. Rendezvous 18 Minuten vor 1. Selbst kleine Flüsse sind zu reißenden Strömen geworden, haben Menschen, Tiere, ganze Häuser mitgerissen. In Serbien, Bosnien-Herzegowina und Kroatien stehen weite Landstriche unter Wasser. Dutzende Menschen sind in den Fluten umgekommen, Tausende haben ihr Hab und Gut verloren. In Serbien am härtesten betroffen ist Obrenovac, eine Kleinstadt in der Nähe der Hauptstadt Belgrad. Mehrere tausend Menschen sind evakuiert und nach Belgrad gebracht worden. Von dort berichtet unser Korrespondent Walter Müller.
Die Verwüstung ist total. Die Menschen sind geschockt.
Teško je. Čamce smo vozili. Ljudi se dave. Grebe tražu pomoć. Teško je, ne mogu da pričam. Obrenovac ne postoji više.
Es ist so schlimm. Obrenovac existiert nicht mehr. Wir brauchen Hilfe, sagt ein erschöpfter Mann im Belgrader Fernsehsender B92. Seit Donnerstag werden die von den Fluten eingeschlossenen Menschen pausenlos aus ihren Häusern geholt. Mit Booten, Helikoptern und Lastwagen. Armee, Polizei und viele freiwillige Helfer sind im Einsatz. Eine ältere Frau ist eben im Trockenen angekommen. Ihr Haus ist zerstört.
Sad se dobro osjećam, jer sam iz moje kuće, ja stanujem kod stanice, kuća mi je, mislim, i krove, sve. Jedva sam se izvukla, da se nisam ujutro probudila, potopila bi se.
Jetzt geht es mir besser. Zum Glück bin ich früh aufgewacht und konnte mein Haus rechtzeitig verlassen, sagt sie. Über das Wochenende wurden im gänzlich überfluteten Obrenovac mehr und mehr Leichen gefunden. Gerüchteweise machten enorme Opferzahlen die Runde. Am Sonntagnachmittag dann gab Ministerpräsident Alexander Vučić am Rande der Stadt erste offizielle Zahlen bekannt.
Utopljenih ljudi, u tih 12 spada i jedno lice koje je preminulo, dakle koje nije utopljeno, već je prirodnom smrću preminulo.
12 Menschen sind umgekommen. Eine Person ist eines natürlichen Todes gestorben. Vermutlich werden wir noch mehr Tote finden. Wir werden jetzt von Haus zu Haus gehen und schauen, sagt Ministerpräsident Vučić. Leben zu retten hat oberste Priorität, betonte die serbische Regierung in den vergangenen Tagen immer wieder. Alles andere kommt später. Tausende Menschen fanden Schutz in Notunterkünften, betreut werden sie von freiwilligen Helferinnen und Helfern des Roten Kreuzes. Aus ganz Serbien treffen Hilfspakete der Bevölkerung ein. Die Solidarität unter den Menschen ist enorm groß.
Walter Müller. Und nun sind wir direkt verbunden mit Belgrad, mit unserem Korrespondenten. Walter Müller, das Unglück scheint die Menschen zusammenzuschweißen. Wie wichtig ist denn diese Solidarität der serbischen Bevölkerung mit den Flutopfern?
Ja, ohne die Solidarität unter den Menschen geht in Serbien nichts, sei es für Materialspenden als Helfer beim Bau der Dämme gegen das Wasser oder bei Betreuung der Evakuierten. Was aber auch heißt, dass die Hilfe dann eben oft, wie soll ich sagen, chaotisch und wenig koordiniert ist. Serbien hat wohl eine Armee, Polizei und 5 Helikopter, aber keinen Zivilschutz, wie wir ihn beispielsweise in der Schweiz kennen. Das heißt, die staatlichen Institutionen sind dann sehr schnell überfordert.
Der Kampf gegen das Hochwasser wird jetzt bei einem thermischen Hochwasser geführt in der Nähe von Belgrad. Gestern hieß es, wenn das überflutet wird, dann fällt die Hälfte des Stroms in Serbien aus. Wie ist die Lage dort vor Ort zurzeit?
Die Katastrophe wäre perfekt, wenn dieses Elektrizitätswerk abgestellt werden müsste. Die Gefahr scheint im Moment gebannt. Über das Wochenende mussten die Helfer immer wieder neue Dämme gegen die Fluten bauen, weil das Wasser beim Werk durchgebrochen ist. Gräben wurden aufgerissen, um das Wasser umzuleiten. Glücklicherweise konnte das Werk die ganze Zeit Strom produzieren, wenn auch mit halber Kraft. Deshalb musste Serbien dann auch auf die schnelle Strom importieren. Und trotzdem sind immer noch rund 26.000 Haushalte ohne Strom. Vielerorts musste er auch abgestellt werden, weil es schlicht zu gefährlich war.
Tausende Flutopfer haben ihren ganzen Besitz verloren in den Fluten oder bei Erdrutschen, die jetzt einsetzen. Ist schon klar, was mit diesen Menschen geschieht?
Genau, vor dieser Frage haben die Evakuierten und Überschwemmten am meisten Angst. Wie soll es weitergehen? Viele Menschen haben viel zu lange in ihren Häusern und Wohnungen ausgeharrt, dass das Wasser schon gestiegen ist, enorm schnell. Aber sie sind geblieben, weil sie ihren ein und einzigen Besitz nicht aufgeben wollten. Von den gegen 25.000 Evakuierten sind viele privat untergekommen, bei Verwandten. Tausende aber sind in Hilfszentren untergebracht, beispielsweise in Sportzentren oder Ausstellungshallen. Die meisten möchten sofort zurück in die Nähe oder ihres Hauses oder gar in das Haus. Der Krisenstab des Staates aber warnt keinesfalls jetzt schon zurück. Die Häuser sind zu unsicher, sagt der Krisenstab.
Das war auch zu sehen auf den einen Aufnahmen, die im Internet kursieren. Ganze Häuser sind zusammengestürzt durch die Wucht des Wassers oder von den Hängen gerutscht. Vieh ist in den Fluten umgekommen. Lässt sich jetzt schon beziffern, wie groß diese Schäden sind?
Von 1 Milliarde Euro wird gesprochen. Für genaue Zahlen ist es aber noch viel zu früh. Zuerst muss nun aufgeräumt und tote Tiere entsorgt werden. Die Gefahr von Krankheiten ist groß. Vieles muss großflächig desinfiziert werden. Aber die Probleme kommen erst. Häuser müssen repariert und wieder aufgebaut werden. Die Landwirtschaft leidet enorm. Die Regierung verspricht zwar Hilfe, hat das Geld aber nicht, ist also von Hilfe von außen angewiesen, von der EU, aber auch von der Schweiz. Die Schweiz hat über das Wochenende 50.000 Franken für Nothilfe an das serbische Rote Kreuz überwiesen. Die Schweizer Behörden evaluieren heute, wie und wo die Schweiz in Serbien helfen könnte.
Danke nach Belgrad, danke Walter Müller. Und die Glückskette sammelt auch für die Opfer des Hochwassers. Spenden können Sie online oder über das Postkonto 10-15.000-6 mit dem Vermerk Überschwemmungen Europa. Rückenwind für die Windenergie. Der Kanton Neuenburg will auf den Jurahöhen 59 Windräder bauen. Das sind fast doppelt so viele, wie derzeit in der ganzen Schweiz stehen. In Neuenburg kommt die Förderung der Windenergie neu sogar in die Verfassung. Das hat gestern die Stimmbevölkerung mit klarer Mehrheit entschieden. Westschweiz-Korrespondent Thomas Gutersohn.
Der Entscheid für die Windenergie war eigentlich ein Entscheid gegen die Naturschützer. Diese wollten, dass jedes Bauvorhaben von Windenergieprojekten im Kanton einzeln vors Volk müsste. Das war den Neuenburgern zu umständlich. Sie beschlossen ein für allemal 59 Windturbinen an 5 verschiedenen Orten und stimmten damit dem Gegenprojekt der Regierung zu. Der zuständige Regierungsrat Yvon Perrin spricht von Energiewende.
Ça signifie que le canton de Neuchâtel entre dans l'ère post-nucléaire.
Neuenburg trete somit ins postnukleare Zeitalter. Ganz verzichten auf die Energie von Kernkraftwerken wird der Kanton wohl dennoch nicht können, Die Windturbinen können künftig maximal nur 20% des heutigen Energiebedarfs des Kantons decken. Wirtschaftliche Interessen, Arbeitsplätze spielten, wenn, nur eine kleine Rolle, sagt Yvon Perrin. Für ihn ist klar, die Neuenburger seien zur Einsicht gekommen, dass Alternativen gefunden werden müssten, wenn man aus dem Atomstrom aussteigen will.
Il y a une prise de conscience s'agissant de la sortie du nucléaire. Sortir du nucléaire, ce n'est pas gratuit. Il faut remplacer le nucléaire par autre chose. Et avec cette votation, cette autre chose commence à se dessiner.
Für Neuenburg sei diese Alternative die Windenergie, so Perrin. Sogar die Region, in denen die Kraftwerke zu stehen kommen sollen, sprachen sich für die 59 Windturbinen aus. Mit der Verankerung der Windenergie in der kantonalen Verfassung ist nun die gesetzliche Grundlage für Bauprojekte geschaffen. Konkrete Gesuche können aber immer noch angefochten werden.
Maintenant la procédure commence au niveau des permis de construire. Donc il est prématuré de dire qu'il y en aura 59. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y en aura au maximum 59.
Deswegen sei noch unklar, ob tatsächlich 59 Windturbinen auf den Jurahöhen von Neuenburg gebaut werden können. Klar ist aber, dass es nicht mehr sein werden, erklärt der Regierungsrat. Trotz der Hürden, die noch vor der Realisierung der Windprojekte stehen, sei der gestrige Entscheid ein großer Schritt für die Windenergie, sagt Yvon Perrin.
C'est vraiment un grand pas en faveur de l'éolien, mais c'est un pas mesuré, je dirais, dans le cadre d'une procédure démocratique réfléchie.
So groß, wie große Schritte in einer direkten Demokratie halt eben möglich sind.
Von den Westschweizer Folgen der gestrigen Abstimmung in den Süden unseres Landes. Auch der Kanton Tessin hat Nein gesagt zum Gripen und war mitentscheidend für das nationale Resultat. Doch das Hauptthema im Tessin heute Morgen war ein anderes. Die FDP-Finanzdirektorin Laura Sadis tritt in einem Jahr nicht mehr zur Wiederwahl an. Sie habe genug von den Doppelspielen und der Vulgarität in der Tessiner Politik. Der Rücktritt hat im Tessin Konsternation ausgelöst. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
So ein Rückzug aus der Politik macht Schlagzeilen.
Opponendoci a chiare lettere ha chiusa l'arma dell'intimidazione.
Man müsse sich den Einschüchterungen widersetzen, der Vulgarität und den verbalen Angriffen, das erklärte Laura Sadis gestern. Eine politische Verarmung habe stattgefunden, sie sei allein gelassen worden, auch von ihrem Parteipräsidenten. Darum der Rückzug. Es ist ein Risiko, wenn ein bisheriger Staatsrat nicht mehr antritt zur Wiederwahl, sagt FDP-Parteipräsident Rocco Cataneo. Zugleich bestehe jetzt die Chance zur Erneuerung. Kein Wort des Bedauerns kommt von Cataneo. Er hat in den letzten Wochen Sadis immer wieder offen kritisiert. Er will lautstark den Grenzgängervertrag mit Italien künden. Der umsichtigen Sadis erscheint das abenteuerlich.
Una perdita per il Canton Ticino, perché Laura Sadis era una signora consigliera di Stato.
Es sei ein Verlust für den Kanton Tessin, sagt SP-Präsident Saverio Lurati im Radio der italienischsprachigen Schweiz. Eine Persönlichkeit, äußerst kompetent, dialogfähig, lösungsorientiert. Sie werde fehlen.
Credo che la sfida veramente grande del futuro è di abbandonare questo metodo certe volte intimidatorio.
CVP-Präsident Giovanni Gelmini findet, Einschüchterungen und Geschrei in der Politik müssten ein Ende finden. Gemeint ist die Lega dei Ticinesi, die politische Gegner anpöbelt und verächtlich macht. Sadis ist nur eines der Lega-Opfer. Lega-Koordinator Attilio Bignasca kontert.
È un carattere troppo chiuso, diciamo è una buona contabile, ma non è una buona politica.
Sadis sei eben zu stark in sich gekehrt. Sie sei eine gute Buchhalterin, aber keine gute Politikerin. Mit dem Verzicht auf ihre fast sichere Wiederwahl hat Sadis ein Zeichen gesetzt. Und die Tessiner FDP muss zusehen, dass die Wahl im kommenden Frühling ohne das Zugpferd Laura Sadis kein Desaster wird.
Wer verdient wie viel beim Verwalten von Pensionskassengeldern? Oder anders formuliert, wie viel des erwirtschafteten Gewinns dürfen Versicherungskonzerne selber behalten, wie viel müssen sie an ihre Versicherten abliefern? Geregelt wird das mit der Mindestquote und diese führt immer wieder zu Diskussionen. Jetzt gerade, weil Bundesrat Alain Berset die Quote zugunsten der Versicherten anheben will. Dagegen wehrt sich einer der größten Versicherer, Swiss Life. Evelyn Kobler. Rund 40.000 KMU haben das Verwalten ihrer Pensionskasse Swiss Life übertragen und laufend werden es mehr. Im letzten Jahr nahm der Versicherungskonzern bereits fast 7,4 Milliarden Franken an Prämien ein. Stolz präsentierte heute Swiss Life Manager Hans-Jakob Stahel die neuesten Zahlen zu diesem Geschäft. Eine Rendite von 3,7% auf den Geldanlagen und die Verwaltungskosten massiv gesenkt.
Ja, es freut uns sehr, dass wir die Verwaltungskosten um 9,3% reduzieren konnten. Das hängt zusammen mit Prozessoptimierung, mit der Einführung unseres neuen IT-Systems. Und wir arbeiten weiter daran. Ich denke, in Zukunft werden wir auch auf diesem Gebiet noch Erfolge erzielen.
Auch die Versicherten profitieren. Um sie bei Laune zu halten, schüttete Swiss Life im letzten Jahr gut 93% des erzielten Gewinns an sie aus. Das ist mehr als vom Gesetz gefordert.
Diese Mindestquote unterliegt dem Wettbewerb. Wir sind stolz, dass wir im Wettbewerb über dieser Mindestquote liegen und sind aber der klaren Ansicht, es muss eine Mindestquote bleiben und 90%, wie wir es jetzt kennen, ist richtig und hat sich bewährt.
Bundesrat Alain Berset sieht das aber anders. Er möchte die Mindestquote anheben. Statt mindestens 90% des Gewinns müssten Konzerne wie Swiss Life künftig 92 oder gar 94% des Gewinns an die Versicherten ausschütten. Ein Vorhaben, das Matthias Kurt, der bei der Gewerkschaft Travaiswiss den Bereich Sozialpolitik leitet, begrüßt.
Es ist eine absolute Notwendigkeit, dass die Gewinne der Lebensversicherer in dieser Reform beschränkt werden. Das ist auch eine politische Notwendigkeit. Das ist eine Frage der Fairness und auch der Akzeptanz bei der Bevölkerung, dass hier Schritte gemacht werden müssen, die die Gewinne der Lebensversicherer beschränken.
Swiss Life Manager Hans-Jakob Stahel winkt ab und führt ins Feld, der Schuss könnte auch nach hinten losgehen. Sollte das Pensionskassengeschäft für Swiss Life künftig weniger lukrativ sein, müsste der Konzern auf eine vorsichtigere Anlagestrategie umschwenken.
Und wenn wir auf viel sichere Anlagen, noch sichere gehen, dürften die Anlageerträge sinken. Am Ende kann es sogar sein, dass bei einer erhöhten Quote von einem kleineren Kuchen ein kleineres Stück resultiert.
Die Debatte rund um die Verteilung der Gewinne aus dem Pensionskassengeschäft ist nicht neu. Und ob Alain Berset mit seinem Reformvorhaben eine politische Mehrheit findet, ist offen. Einig sind sich aber wohl alle Beteiligten, es braucht mehr Transparenz. Auf der einen Seite wüssten die Versicherten dann, wie viel die Konzerne tatsächlich an den Vorsorgegeldern verdienen. Auf der anderen Seite könnten die Versicherungskonzerne eine erneute hitzige Debatte unter dem Schlagwort Rentenklau verhindern.
Rendezvous 3:01. Schlechter des Balkans nennen ihn seine Feinde, für unschuldig erklären ihn seine Verteidiger, Ex-General Ratko Mladic. Angeklagt ist der 72-Jährige wegen Völkermords und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Unter anderem geht es um das Massaker von Srebrenica und die Belagerung von Sarajevo. Ab heute nun haben vor dem Jugoslawien-Tribunal die Verteidigung und ihren Entlastungszeugen das Wort. Aus Den Haag, Elsbeth Gucker.
Auf diesen Tag hat sich Branko Lukic gefreut. Er könne nicht warten, um die Lügen der Anklage zu widerlegen, hatte der Anwalt von Ex-General Ratko Mladic im Vorfeld gesagt. Doch heute Morgen stritt er sich zuerst mit der Anklage um Verfahrensfragen. Mehr als 120 Zeugen hätten bereits im Prozess gegen Mladics ehemaligen Weggefährten Radovan Karadzic ausgesagt. Es sei doch nicht nötig, diese nochmals auftreten zu lassen, forderte die Anklage. Was für ein Unsinn, reagiert dem Mladics Anwalt. Die Anklage versuche doch bloß, die Prozessregeln zu ihrem Vorteil zu verändern.
The prosecution is trying to change the rules in their favor after their case.
Es sei zu spät, die Regeln zu verändern. Die Anklage hätte das vor Beginn des Beweisaufnahmeverfahrens tun müssen, kritisiert der Anwalt Lukic. Noch ist das letzte Wort um die Zeugenfrage nicht gesprochen. Die Parteien werden sich wohl auch in Zukunft darüber streiten. In den 141 bisher geführten Prozessen wurden Hunderte und Aberhunderte von Zeuginnen und Zeugen aufgerufen. Ihre Aussagen liegen schriftlich vor und dürfen vor Gericht benutzt werden. Davon machte Mladics Anwalt heute denn auch Gebrauch. Er las zuerst eine ellenlange Zusammenfassung der Aussage eines Zeugen im Karadzic-Prozess vor, zum Ärger der Richter. Der Zeuge, ein ehemaliger serbischer Offizier, der vor dem Krieg in Sarajevo wohnte, habe nie von Mladic oder von anderen hohen Funktionären den Auftrag bekommen, auf die Zivilbevölkerung in Sarajevo zu schießen. Ihre Aktivitäten seien rein defensiver Natur gewesen, las der Anwalt vor. Der Zeuge bestätigte dies, als er dann doch noch zu Wort kam.
Absolut nikada nismo imali na ovom položaju. Imali smo normalno pješadijsko naoružanje, ali snajperskog gnezdo nikada i snajper nismo koristili.
Wir hatten die üblichen Waffen der Infanterie, Gewehre mit Zielfernrohr hatten wir nicht. Wir brachten dort nie Scharfschützen in Stellung, so der Zeuge heute Morgen im Gerichtssaal. Mladic, der ehemalige General, um den es in diesem Prozess geht, hörte aufmerksam zu. Er machte einen wachen und fitten Eindruck und er mischte sich nicht lautstark ein, wie er das in der Vergangenheit immer wieder getan hatte. In den kommenden Monaten werden mehr als 330 Zeuginnen und Zeugen im Auftrag der Verteidigung antreten. Mit dem Urteil ist nicht vor 2016 zu rechnen.
Elspeth Gucker. Punkt 1 im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch über den Gripenentscheid. Gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Pascal Schmitz.
Der Bundesrat hat die Sanktionsliste im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise ergänzt. Weitere 13 Russen und prorussische Ukrainer dürften nun keine neuen Geschäfte mit Schweizer Banken machen, teilte das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO mit. Die russischen Truppen sollen die Grenzregion zur Ukraine verlassen und in ihre Kasernen zurückkehren. Das hat Russlands Präsident Wladimir Putin befohlen, wie die Nachrichtenagentur Interfax meldete. Laut Angaben der NATO haben sich die Truppen bisher nicht bewegt. In den Überschwemmungsgebieten auf dem Balkan ist die Zahl der Toten auf mindestens 45 gestiegen. Inzwischen befürchten die Behörden in Bosnien-Herzegowina den Ausbruch von Seuchen. Wenn die Temperaturen steigen, könnte das Wasser von Tierkadavern verunreinigt werden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.